Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat die umstrittenen Rentengesetze mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Von den 18 Abgeordneten aus der Jungen Union, die eine Ablehnung angekündigt hatten, stimmten nur 7 dagegen. Damit brachte die Koalition das Gesetz mit Kanzlermehrheit durch, aus eigener Kraft und nicht nur dank der Enthaltung der Linken. Vorschläge für eine langfristige Rentenreform soll eine Kommission im nächsten Jahr vorlegen.
Am Ende hat es doch gereicht. Das Rentenpaket wird mit der von Friedrich Merz eingeforderten Kanzlermehrheit verabschiedet. Zuvor hatte der Generalsekretär der Union um Zustimmung geworben, auch wenn klar sei, dass weitere Reformen folgen müssten.
Um die Verantwortung zu übernehmen für diesen nächsten Schritt, bin ich der festen Überzeugung, brauchen wir heute ein starkes Mandat für dieses Paket, ein starkes Mandat für diese Koalition, ein starkes Mandat für die Bundesregierung und ein starkes Mandat für den Bundeskanzler.
Dass das Gesetz durchkommt, ist schon vor der Abstimmung klar. Denn die Linke hatte angekündigt, sich zu enthalten, weil viele Rentnerinnen und Rentner vom neuen Gesetzespaket profitieren würden. Kritik an ihm haben sie dennoch.
Was Sie hier planen, liebe Union, ist die gesetzliche Rente auszuhöhlen. Man soll privat vorsorgen, ist dann Ihre Lösung. Aber über ein Viertel der Menschen in Deutschland hat am Ende des Monats keinen Cent mehr übrig.
Aus Sicht der Grünen ist der Kanzler trotz gewonnener Abstimmung angeschlagen.
Wenn ein Bundeskanzler nach wenigen Monaten schon alles in die Waagschale werfen muss, sogar implizit eine Vertrauensfrage, wenn er sagt, ich will die Kanzlermehrheit haben, dann zeigt das, wie brüchig mittlerweile der Zusammenhalt in dieser Bundesregierung geworden ist.
Merz selbst zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis, trotz der Diskussionen der letzten Wochen.
Diese Debatte war notwendig, sie war auch richtig. Denn sie hat uns vor Augen geführt, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unser Land steht.
Für nächstes Jahr hat der Kanzler eine umfassende Rentenreform angekündigt. Vorschläge dafür soll zunächst eine Kommission erarbeiten.
Markus Preiß in Berlin, was bedeutet dieses Ergebnis für den Bundeskanzler und die Union?
Das war schon Politik mit der Brechstange. Maximaler Druck auf die Abgeordneten von Seiten des Kanzlers. Damit eben nicht das eintritt, was manche schon für diesen Freitagabend befürchtet hatten, nämlich keine Mehrheit, womöglich ein Bruch der Regierung. Das ist jetzt nicht passiert, also gibt's Aufatmen und Erleichterung, aber auch den dringenden Wunsch nach Manöverkritik, wie Jens Spahn sich ausdrückte. Warum haben in der CDU-Partei Kanzleramt und Fraktionschef diesen Rentenkonflikt so lange so hochkochen lassen und nicht früher entschärft? Der Kanzler weiß, er musste nach nur 7 Monaten im Amt jetzt letztlich bedingungslose Gefolgschaft fordern, mit Verweis auf Putin, Trump und die Weltlage. Und das kann er nicht allzu oft wiederholen.
Sorgt denn nun der heutige Tag dafür, dass die Regierung künftig ruhiger arbeiten kann?
Das ist auf jeden Fall mal die Hoffnung in der Regierung, aber ich glaube, es bleibt schwierig. Wenn man sich in der Union umhört, wenn man mit Abgeordneten spricht, dann merkt man, da gibt es Verletzungen, da gibt es Missmut gegenüber dem Kanzler, da gibt es Sorge, dass die SPD sich viel zu oft durchsetzt und umgekehrt hört man in der SPD oft auf die Union, da sei kein Verlass und wenn dann eben nur mit so einem Drama. Es bleibt also atmosphärisch schwierig und dazu kommt dann auch noch die Tatsache, dass diese Regierung eben nur 12 Stimmen Mehrheit hat und da kann ein kleiner Kreis von Abgeordneten auch künftig immer drohen, Entscheidungen zu blockieren.
Vielen Dank, Markus Preiß. Teil des Gesetzespakets ist auch die sogenannte Aktivrente. Wer schon Rente bekommt, aber trotzdem weiterarbeiten möchte, muss künftig weniger Steuern zahlen. Die ersten 2.000 Euro vom Zuverdienst bleiben steuerfrei. Das soll auch gegen den Fachkräftemangel helfen.
Noch gibt es die Aktivrente nicht. Aktiver Rentner ist Wolfgang Süß aber jetzt schon.
Guten Morgen.
Seit 43 Jahren liefert er Pakete in Erkrath bei Düsseldorf aus. Der Eintritt in die Rente hat daran nichts geändert.
Ich möchte nichts anderes machen, ehrlich. Ich bin also kein Typ, der im Büro sitzt. Da habe ich keinen Bock zu. Das ist mir zu langweilig. Also ich muss immer unter den Leuten sein. Ich muss auf der Straße. Ich bin Straßenkind, sagen wir mal so.
Der 67-Jährige arbeitet Vollzeit. Von seinem Lohn werden ihm aber als Rentner hohe Steuern abgezogen. Das ändert sich im kommenden Jahr. Dann können Rentner und Rentnerinnen bis zu 2.000 Euro pro Monat steuerfrei dazu verdienen. Die Bedingungen dafür sind, die Regelaltersgrenze muss erreicht und der Job muss sozialversicherungspflichtig sein. Geringfügige Beschäftigungen, sogenannte Minijobs, sind von der Aktivrente ausgenommen. Ebenso Beamte, Selbstständige, Land- und Forstwirte. Die Bundesregierung geht davon aus, dass künftig 168.000 Menschen ab 67 in Jobs arbeiten, die für die Aktivrente in Frage kämen. Wolfgang Süß geht es nicht ums Geld. Er macht den Job aus Leidenschaft und möchte das Arbeitsleben noch etwas verlängern.
Ich würde gerne noch was dranhängen, also bis irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich weiß es noch nicht. Das hängt immer mit meiner körperlichen Verfassung zusammen. Und also wie gesagt, wenn man mich lässt, dann mache ich weiter.
Ab 1. Januar kann er das als Aktivrentner tun.
Und mehr zum Thema sehen Sie gleich im Anschluss bei Tagesschau 24, politische Analysen und ein Interview mit der Rentenexpertin Marlene Haupt. Und auch einem weiteren umstrittenen Vorhaben der schwarz-roten Koalition hat der Bundestag heute zugestimmt. 14 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht haben die Abgeordneten ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet. Es sieht eine flächendeckende Musterung junger Männer ab Jahrgang 2008 vor. Sie müssen, junge Frauen können dafür vorab mit 18 Jahren einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen. Falls sich nicht genug Freiwillige für den Wehrdienst melden, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden. Gegen das Vorhaben haben heute bundesweit Schüler protestiert. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis von Jugendorganisationen.
Eigentlich hätten sie heute Unterricht, stattdessen gehen sie in Freiburg auf die Straße. 600 sind es und ganz vorne mit dabei die Gymnasiasten Peter Banwart und Urs Borho.
Wir gehen gegen die Wehrpflicht auf die Straße heute, weil wir einfach finden, wir werden in dem Entscheidungsprozess nicht gehört.
Zum anderen aber auch, weil wir eben nicht vorne an der Front sterben wollen. Eben viele Jugendliche haben Angst.
Schon seit Tagen liefen in Freiburg die Vorbereitungen. Urs Borho hält eine Berufsarmee für die bessere Lösung. Doch die Aktion richtet sich nicht nur gegen eine Wehrpflicht, sondern auch gegen einen möglichen Zivildienst.
Gegen den Zivildienst würde halt sprechen, dass uns halt da einfach ein Jahr unserer freien Entscheidung geraubt wird. So.
In fast 90 weiteren Städten waren Demonstrationen angemeldet, wie zum Beispiel hier in Berlin, wo nach Polizeiangaben 2500 auf die Straße gehen. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis, das unter anderem von Friedensorganisationen und Gewerkschaften unterstützt wird. Die Veranstalter sprechen von bundesweit mehr als 55.000 Teilnehmenden. In Freiburg demonstriert Peter Banwart, auch deshalb mit, weil er findet, jeder sollte über seine Lebenszeit selbst entscheiden.
Was ich statt einem Wehrdienst nach der Schule lieber machen würde, ist wahrscheinlich erstmal arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen, dass ich dann eventuell ein bisschen reisen kann.
Andere hier können sich vorstellen, einen Freiwilligendienst zu machen. Zwang und eine Wehrpflicht aber lehnen sie ab.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die englische Stadt Coventry von deutschen Luftangriffen stark zerstört. Auf seiner Reise durch Großbritannien hat Bundespräsident Steinmeier der Opfer gedacht. In der Ruine der damals zerstörten Kathedrale St. Michael ließ der Bundespräsident einen Kranz niederlegen, begleitet vom Herzog von Kent, Prinz Edward. Bei den Angriffen auf die Industriestadt wurden mehr als 560 Menschen getötet. Es gab hunderte Verletzte. Die EU geht gegen die US-Online-Plattform X vor. Wegen mangelnder Transparenz verhängte die Kommission eine Strafe von 120 Millionen Euro gegen den Tech-Konzern von Elon Musk. Sie kritisiert unter anderem die irreführende Verifizierung von Nutzerkonten. Scharfe Kritik kommt aus den USA. Die Regierung Trump wirft der EU Zensur vor.
2 Jahre hat die Untersuchung gedauert. Jetzt ist sich die EU-Kommission sicher, bei der Plattform X mangelt es an Transparenz. Zum Beispiel, welche Nutzer wirklich verifiziert, also überprüft seien. Aus Sicht der Kommission ein Verstoß gegen das Gesetz für digitale Dienste, DSA. Das ist ja der Kern des DSA. Wir wollen sicherstellen, dass wenn Online-Plattformen so viel Macht in unserer Gesellschaft und Wirtschaft haben, dass dann auch Transparenz herrscht, wie sie agieren und wie sie aufgebaut sind. Es ist die erste Strafe der EU nach dem Digitalgesetz. Und die dürfte keine Begeisterung bei Firmenchef Elon Musk auslösen, aber auch nicht bei der US-Regierung, die sich immer wieder über die Digitalgesetze der EU beklagt hatte.
Schon bevor in Brüssel die Entscheidung öffentlich wurde, schrieb US-Vizepräsident Vance, die EU solle Meinungsfreiheit unterstützen, anstatt so wörtlich amerikanische Unternehmen wegen Müll anzugreifen. Erst vor wenigen Tagen hatte US-Handelsminister Lutnick in Brüssel die EU-Digitalgesetze und mögliche Zollerleichterungen verknüpft.
Handelsfragen und Digitalfragen sind zwei verschiedene Dinge. Und für uns heißt das, wir müssen das trennen. Das hat miteinander nichts direkt zu tun.
Es laufen noch weitere DSA-Verfahren gegen die Plattform. Dabei geht es unter anderem um die Moderation von Inhalten auf X.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr trifft Deutschland auf mittelschwere Gegner. Die Gruppen für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wurden in Washington ausgelost. In der Vorrunde spielt Deutschland gegen Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Vor der Auslosung wurde US-Präsident Trump vom Fußball-Weltverband mit einem neu geschaffenen Friedenspreis ausgezeichnet.
Schneetreiben in Washington. Im Kennedy Center festliche Stimmung. Die internationale Fußballelite und Politprominenz versammelt. Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zum ersten Mal in gleich drei Austragungsländern: USA, Kanada und Mexiko. Freundliche Mienen bei den Regierungschefs, allen politischen Spannungen in Handels-, Zoll- und Migrationsfragen zum Trotz. Um diese Trophäe wird ab Juni 2026 gespielt. Noch 188 Tage bis zur Turniereröffnung. Noch vor der Gruppenauslosung vergibt der Weltfußballverband einen neu ausgelobten Friedenspreis. Ausgezeichnet damit, wenig überraschend, US-Präsident Donald Trump, der sich die Medaille pragmatisch selbst umhängt.
Fantastic.
In Anerkennung seiner außergewöhnlichen und herausragenden Verdienste um die Förderung von Frieden und Einheit weltweit. Wir konnten so viele verschiedene Kriege beenden, in einigen Fällen sogar kurz bevor sie überhaupt begonnen hatten. Wir haben das geschafft. Dieser Preis ist eine große Ehre für mich. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Preisvergabe.
Die Verleihung des neuen FIFA-Friedenspreises ist selbst für den skandalerprobten Weltfußballverband bemerkenswert und wird entsprechend kritisiert. Denn das FIFA-Reglement schreibt explizit vor, dass der Verband neutral bleiben muss in Fragen von Politik und Religion. Die Befürchtung jetzt, dass Trump die WM nutzen könne für eine politische Inszenierung.
Die deutschen Schwimmerinnen konnten bei der Kurzbahn-Europameisterschaft heute mehrere Erfolge feiern. Anna Elend gewann die Goldmedaille über 200 Meter Brust und Isabel Gose über 800 Meter Freistil.
Das Strahlen über Gold bei Isabel Gose. Die 23-Jährige hatte am ersten Wettkampftag über 400 Meter Freistil ebenfalls Gold gewonnen. Bahn 4, die obere gelbe, jetzt 800 Meter Freistil. Die Magdeburgerin ist zum Saisonende in Topform und schwimmt von Beginn an im Duell mit der Italienerin Simona Quadarella. Kurzbahnweltmeisterin war Gose schon mal 2024 über die 1500 Meter. Sie wird erneut Europameisterin von Lublin und ihre Teamkollegin aus Magdeburg, Maja Werner, holt überraschend die Bronzemedaille.
Der Einfluss künstlicher Intelligenz in unserer Gesellschaft wächst mit allen Chancen und Risiken. KI-Ära ist deshalb das Wort des Jahres. Aus Sicht der Gesellschaft für deutsche Sprache sorgt die neue Technologie für einen epochalen Wandel. Auf Platz 2 setzt die Jury den Deal, eines der Lieblingswörter von US-Präsident Trump. Der letzte Supermond des Jahres war gestern weltweit zu sehen. Er entsteht immer dann, wenn der Mond der Erde besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Und das gibt es erst wieder in einem Jahr an Heiligabend. Und wir schauen zum Abschluss aufs Wetter.
Ein Tief zieht nach Schottland. Es wird nasser und milder. Auch auf der Zugspitze bald Tauwetter. In der Nacht ist es noch trocken, bevor es gegen morgen im Westen beginnt zu regnen. In den Höhenlagen dort sind Flocken mit dabei. Auch am Tag von Westen immer wieder etwas Regen und anfangs auch noch Schnee in den Hochlagen der Mittelgebirge. Zwischen Ostsee und Erzgebirge bleibt es bis zum Abend meist trocken. In der Nacht plus 5 bis minus 5 Grad, am Tag 1 Grad im Bayerischen Wald, 12 Grad im Westen und im Südwesten. Die Aussichten. Am Sonntag zieht einerseits der Regen im Norden ab, andererseits aus Südwesten neuer Regen. Am Montag im Norden viel Wind. Insgesamt immer wieder Regen bis 18 Grad. Am Dienstag südlich des Mains auch Sonne, vor allem im Norden und Nordwesten immer wieder Regen.
In den Tagesthemen fragt Julia Nihari-Kasen, Bundesarbeitsministerin Baas, nach der knapp abgewendeten Koalitionskrise, wie reformfähig die Regierung ist und so politisch war eine WM-Auslosung noch nie, warum Präsident Trump den FIFA-Friedenspreis erhält. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.